Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Wann geben Sie Ihre Karriere auf?
Das ist eine gute Frage, die sich in letzter Zeit häuft. Ich nehme das mit Besorgnis zur Kenntnis. Hätten Sie einen Vorschlag?
Ich würde sagen, noch nicht.
Das ist sehr freundlich von Ihnen, aber aus Ihrem Gesicht spricht genau das Gegenteil. Sagen Sie mir doch, dass Sie sofort aufhören. Das könnte mir gefallen.
Ich möchte Sie bitten, bitte mindestens noch 10 Jahre zu machen.
So lang wird es nicht werden.
Das ist meine Bitte.
Ja, zu spät. Es ist sehr freundlich, aber es hilft nichts.
Nun hat es offenbar doch geholfen. Das war Günther Jauch auf Fragen von Thilo Jung im September 2012. Zumindest was die ARD betrifft, ist nun gestern bekannt geworden, dass ab 2016 Schluss ist mit Günther Jauch nach dem Tatort am Sonntag. Platz für den Nachwuchs, Platz für Thilo Jung und Co. Bewerben Sie sich doch einfach mal bei der ARD, die in diesen Tagen 65 Jahre alt wird und sicherlich auch den ein oder anderen Nachwuchs gebrauchen kann. Ihr Politmagazin wird übrigens 50. Das sind so die ersten Themen der ersten halben Stunde. Nach dem Service geht es dann weiter mit investigative Journalisten, treffen sich zur Stunde in den USA und Deutscher Presserat beriet über German Wings Berichterstattung. Und das alles in der Radio 1 Medienmagazin-Ausgabe vom 6.6.2015. Wie gewohnt.
Mut zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Was heißen die Buchstaben ARD?
Das A müsste für allgemein stehen, nicht, oder?
Ja, und Funk, D, Deutschland, A, aber...
Aber das A haben wir noch nicht raus.
Die ARD wird 65 Jahre alt. Kennen Sie die ARD?
Jawohl, jawohl.
Was heißen denn die Buchstaben A, R und D?
Allgemeine, rechtliche... Was ist D? Deutsch.
Die ARD wird 65. Kennen Sie die ARD?
Ja, warum nicht?
Was heißen denn die Buchstaben ARD?
Allgemeiner Rundfunk Deutschlands.
Die ARD wird 65 Jahre alt. Kennen Sie die ARD?
Kenn ich, ja.
Was heißen denn die Buchstaben A, R und D?
Allgemeine Deutsche, naja.
Allgemeine Radio Deutschland oder sowas ähnliches. Von ADAC ist das.
Die ARD wird 65. Kennen Sie die ARD?
Kennen, ja, ich kenne sie, kann man sagen. Ja, ich gucke sie regelmäßig, benutze den Sender oft und...
Und wissen, was die Buchstaben ARD heißen?
Ja. Alle rechtlichen Rundfunkanstalten Deutschlands.
Die ARD wird 65. Kennt ihr die ARD?
Ja.
Was heißt denn ARD?
Asoziale.
Arbeitsrechtliche Rundfunk Deutschland.
Ich habe immer gedacht, allgemeiner Radiodienst oder sowas.
Amtierender Rundfunk Deutschland.
Ich glaube, Sie müssen das Logo etwas ändern.
Ja, oder vielleicht ein bisschen mehr Werbedruck reingeben, zu erklären, was die ARD ist, wenn man es nicht schon weiß. Also das A steht für Arbeitsgemeinschaft und dann muss man das öffentlich-rechtlich sich wegdenken, in dem Fall im Firmenlogo und Rundfunkanstalten Deutschlands. Und wenn man es dann ganz genau sagen will, dann der Bundesrepublik Deutschland. Das wurde zumindest seinerzeit so beschlossen auf einer Tagung in Bremen am 9.10. Juni 1950. Da waren der Nordwestdeutsche Rundfunk dabei, der Hessische Rundfunk bei, der Südwestfunk, der Süddeutsche Rundfunk, der Bayerische Rundfunk und Radio Bremen. Und dann ist die ARD gewachsen und durch die Vereinigung mit der DDR oder dem Beitritt besser gesagt, gab es dann auch auf diesem Gebiet Rundfunkanstalten des öffentlichen Rechts, die dann zur ARD hinzugetreten sind, zur Arbeitsgemeinschaft. Es gibt noch eine scherzhafte andere Umschreibung der Buchstaben ARD. Der wird sogar intern von den Intendanten selbst kommuniziert. Alle reden durcheinander, was so ein bisschen sagen soll, dass es die ARD schwerer hat als das zweite deutsche Fernsehen, das ja zentral geleitet wird. Und da klingelt's. Wir sind auf Sendung, heißt das. was wollte ich sagen? Also, alle reden durcheinander, zurzeit bloß eben nicht in der ARD selbst. Dort ist Schweigen, sodass ich Ihnen eigentlich auch nur das sagen kann, was Sie möglicherweise auch ohnehin schon wissen. Nach 4 erfolgreichen Jahren endet die Zusammenarbeit zwischen Günther Jauch und dem Ersten. Zum Ende dieses Jahres läuft der Vertrag für die sonntägliche Gesprächssendung Günther Jauch aus. Und warum zum Beispiel auch seine Produktionsfirma nicht redet, können wir uns nicht erklären, I&U, und warum er selbst auch nichts sagt, weiß ich auch nicht, zumal er damals in der Tagesschau, als zum ersten Mal das bekannt wurde, dass er für die ARD in Frage kommt, sogar ein Statement wert war von der angeblich schönsten Sendezeit am Sonntag überhaupt in der ARD im deutschen Fernsehen. Aber ich habe eine Erklärung gefunden in dem schon eingangs zitierten Interview.
Ich habe einfach nicht das Bedürfnis, so viel von mir persönlich preiszugeben und halte auch das Interesse der Leute daran für begrenzt.
Das hat er offenbar unterschätzt, aber okay, das war ein allgemeines Statement, inwieweit er sich überhaupt in Medien über sich, seine Privatsphäre und auch seinen Beruf öffentlich äußert. Das kann man, das muss man respektieren. Allerdings jemand, der, und damit begrüße ich auch Daniel Buß, doch so regelmäßig in der Öffentlichkeit vorkommt und auch seine Popularität damit ja generiert und damit auch sein Geld verdient, ist für dich auch ungewöhnlich, dass jetzt so Ruhe ist.
Dass er sich ganz zurückzieht gerade, finde ich schon. Ich finde, er müsste zumindest in einem begrenzten Zeitfenster jetzt auch mal Fragen beantworten.
Ja, vielleicht passiert das ja auch noch, denn es sind ja noch einige Sendungen in der Pipeline von Günther Jauch. Am Jahresende ist ja erst Schluss. Die ARD hatte ihm einen Vertrag angeboten, so ist es nicht. Aber hören wir den ARD-Vorsitzenden Lutz Marmor gegenüber dem Norddeutschen Rundfunk, seinem Sender, der ja auch die Federführung hat.
Aber dann hat er sich entschieden, dass damit auch für ihn gut ist. Das respektiere ich. Ich danke Günther Jauch wirklich für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Er hat ja mit seiner Sendung sehr, sehr oft auch die politische Agenda geprägt. Auch einige neue Zuschauer auf diesem Sendeplatz für das Erste gewonnen. Und dieses Talk-Format, das ist sehr unterschiedlich, es ist pointiert, es ist hintergründig, hat ein breites Themenspektrum und es ist auch ab und zu mal unterhaltsam. Das ist auch passend in der Farbe gewesen und auch weiterhin für den Sonntagabend.
Nun ist das jetzt keine Nachrufsendung, Dani, aber vielleicht muss man sich dann doch die Frage stellen, ob Günther ja auch nicht gut beraten war, wenn er sich selber nicht diese Empfehlung gegeben hat, den Vertrag nicht zu verlängern, weil die Sendung war ja doch ständig unter Kritik.
Ja, er war immer auch so eine Art Fremdkörper, mehr Entertainer als Journalist, ist ja immer wieder auch der Vorwurf gewesen, ist auch meine persönliche Meinung, dass er für so einen prominenten journalistischen Sendeplatz nicht optimal besetzt war.
Wer könnte denn diese Lücke füllen? Einerseits versprach die ARD, dass man ganz genau gucken wird, also so ein, ich sag dann doch mal, etwas neutral Schwergewicht zu versammeln am Sonntagabend und gleichzeitig aber auch nicht wieder den Eindruck zu hinterlassen, da wird nur etwas kopiert, also Sabine Christiansen in einer anderen oder Arne Will, vielleicht rückt die ja auch nach, was ist deine Vermutung?
Ja, also ich kann mir ja fast vorstellen, dass die ARD da jetzt auch endlich den Mut mal aufbringt, etwas Neues zu wagen. Tatsächlich auch ein journalistisches Format, Talkshows gibt es tatsächlich ja wirklich mit Abstand genug an Formaten. Also auffällig ist ja, dass ja sich Reinhold Beckmann als Talkmaster zurückgezogen hat, jetzt ein neues Format schon seit ein paar Monaten gelegentlich auf dem Sender hat, Hashtag Beckmann. Da ist er als Präsenter, als sogenannter, also zieht selbst durch die Welt, um auch Missstände aufzudecken. Ich habe mir ein paar dieser Folgen angeschaut. Ich fand das wirklich sehr ordentlich. Es gibt auch eine große Redaktion dahinter. Ich kann mir vorstellen, dass man mit ihm tatsächlich ein bisschen mehr vorhat und vielleicht, also es gibt ja jetzt schon die ersten Rufe, setzt doch endlich mal eine Doku auf diesen sehr prominenten Sendeplatz, der mit dem Tatortvorlauf ja dann auch viel Publikum für solche Formate schaffen würde. Ich glaube nicht tatsächlich an eine Doku, weil so viel Quote wird man damit nicht holen. Ich finde schon,
aber,
dass
aber Günther Jauch hatte mit diesem Format ja schon mal experimentiert. Also ja. Da war Putin im Interview, kann ich mich erinnern. Das wurde davor gesetzt, sah so erstmal ein bisschen aus wie ein Fremdkörper, aber ich dachte, warum kann man das nicht machen? Also erstmal so ein bisschen Input geben, Fakten schaffen, die Zuschauer auf ein Niveau, sage ich mal, so ein bisschen vereinigen und dann darüber anschließend zu diskutieren, ist eigentlich, fand ich dann nach größerem Nachdenken gar nicht mal so schlecht.
Das fände ich auch total charmant und man könnte, also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass da so ein Beckmann-Format, also etwas Investigatives, jemand geht raus, ist auch als Moderator draußen präsent, 20 Minuten vielleicht, sammelt etwas Starkes ein, das sich vielleicht auch mit dem Thema des Tatorts beschäftigt, Kindesmissbrauch etc., um dann auch so einen Schwerpunktabend zu setzen, was ja immer wieder probiert wurde und kommt dann aus der Doku ins Studio und diskutiert mit ein paar Gästen das Thema weiter, das fände ich eine intelligente Lösung.
Ich hatte eigentlich bei der ARD angefragt, ob man mir dazu vielleicht schon mal ein bisschen Auskunft geben kann, weil das ist ja nicht eine Sache, die plötzlich von heute auf morgen gekommen ist. Da wird man sicherlich schon lange Gedanken gemacht haben, wie geht's weiter mit Günther Jauch, denn diese Option, dass er nicht verlängert, ist ja eine ganz natürliche, die muss man in der Tat respektieren. Und leider ist auch aus diesem Interview mit Lutz Marmor vom Norddeutschen Rundfunk nur dieser Satz herauszuschneiden gewesen.
Wie es nun weitergeht, das werden wir zeitnah beraten in der ARD. Ich werde also mit meinen Intendanten und Intendantinnenkollegen mich austauschen und da bitte ich noch um etwas Geduld.
Die bringen wir erstmal auf. Ich meine, was bleibt uns weiter übrig, Daniel? Und wir reden jetzt über einen interessanten Abschnitt gleich. der Zeit der ARD, die da weit zurückliegt, nämlich fast 50 Jahre.
Dringend Lichtspruch an ORB und Traf.
General, die Besatzung der Orion ist da.
Countdown, Rücksturz in die Vergangenheit.
Die ARD als Arbeitsgemeinschaft ist dadurch notwendig geworden, weil das föderale System die Sender zur Zusammenarbeit quasi gezwungen hat.
Hans-Jürgen Rosenbauer, Journalist, Moderator, ORB-Intendant 1991 bis 2003.
Die ARD hat etwas vorgemacht, was die BBC später nachgeholt hat, indem sie sich regionalisierte nach Wales und nach Schottland und nach Nordirland. Also insofern war die BBC zwar die Mutter, aber eine Mutter, die doch den deutschen Verhältnissen angepasst wurde.
Und da entschied man sich dann 1950 einen lockeren Verbund, der mehr ein Gedankenaustausch war, die ARD, die Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten, zu gründen.
Ernst Ehlitz, Journalist, Moderator, Deutschlandradio-Intendant 1994 bis 2009.
Aber je mehr das Fernsehen dann seinen Aufschwung nahm und man eine Tagesschau einrichtete.
Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Anschließend die Wetterkarte.
Und dann letztendlich auch ein bundesweites Fernsehprogramm, erstmal für ein paar Stunden am Tag, war es nötig, dass man sich auch in programmlichen Fragen koordinierte. Und das hat dann den eigentlichen Sinn der ARD ausgemacht. Die Veranstaltung des ersten deutschen Fernsehprogramms.
Zum ersten Mal nach dem Kriege erscheint wieder ein ferngesehenes Bild in Deutschland.
Ich verbinde die ARD mit der Tagesschau und eben auch mit der Auslandsberichterstattung. Und das werden viele tun. Peter von Zahn aus Amerika. Es kamen uns Filmbilder, die wir bisher nur aus der Wochenschau kannten, aus der großen, weiten Welt, ins Haus in Schwarz-Weiß. Die Öffnung des Fensters zur Welt.
Wir versprechen Ihnen, uns zu bemühen, dass wir auf das neue geheimnisvolle Fenster in Ihrer Wohnung, das Fenster in die Welt, auf Ihren Fernsehempfänger alles das bringen, was Sie interessiert und Ihr Leben schöner macht.
Tja, wissen Sie, das Fernsehen der ersten Jahre war ja nicht diese Massenveranstaltung, die wir heute kennen.
Friedrich Nowotny, Journalist, Moderator, WDR-Intendant 1985 bis 1995.
Es gab am Tage, an dem das Fernsehen überhaupt ein Bild zu senden begann, Weihnachten 1952, gab es 1000 Fernsehgeräte in Deutschland. Und stellen Sie sich vor, 1954 bei der Fußball-Weltmeisterschaft, von der die Alten alle behaupten, sie gesehen zu haben, gab es gerade mal 11.268 Geräte in Deutschland. Meistens in Gaststätten, in Kneipen, Fußballkneipen. Das Radio hatte sich bis dahin schon großartig entwickelt.
Die 60er Jahre bei der ARD stehen natürlich vor allem für große Samstagabendunterhaltung, Kuhlenkampf, Frankenfeld. Das waren neben den Krimis Dörpolz und anderen die Straßenfeger, aber daneben auch die politischen Magazine, die mitmischten.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen bei Monitor.
Monitor hatte eine wunderbare Talksendung, würde man heute sagen. Man hatte eine Befragungsrunde eingerichtet, die hieß Kreuzfeuer. Es gab Leute, die nannten dieses Kreuzfeuer, das die Redakteure Castorf und Rohlinger machten, das Duo des investigativen Schreckens. Die beiden haben ungeschützt und ungeschminkt ungeheuer zugespitzte Fragen an die jeweiligen Gäste gestellt. Einer der herausragenden Skandale, wie er es selbst darstellte, war ein Kreuzfeuer-Interview mit Franz Josef Strauß, dem mächtigen CSU-Politiker, Mitglied des Bundestags, Vorsitzender der CSU. Er hätte beinahe das Studio verlassen, beschwerte sich dann wochenlang über die Überfallfragen, wie er es persönlich sagte. Es war eine ungeheure, erregte Debatte, eine Wortballerei, wie Castorf das selbst nannte. Strauß war so erregt, dass er in seinem 320er BMW, in seiner kleinen Ausführung damals, verkehrt rum die Einbahnstraße hochgefahren ist, weil er einfach so erregt war.
Zunächst muss ich mir leider die Bemerkung erlauben, dass diese Ihre eben gezeigte, von mir verfolgte Sendung
tendenziös ist.
Ja, das war damals wirklich so eine Art Schimpfwort. Wir hörten gerade Franz Josef Strauß. Und deswegen begrüße ich nochmal Daniel Buß im Studio, jetzt in der ganz speziellen Form von Monitor. Wir hörten gerade einen Ausschnitt daraus. 50 Jahre feierten in Köln beim Westdeutschen Rundfunk in einer Zeit, wo man eigentlich gar nicht so gerne feiert, weil das immer in Verbindung gebracht wird mit Beitrags, nicht Verschwendung, aber vielleicht, wo man sagt, haben die kein Geld für wichtigere Sachen als feiern.
Ja, aber ich finde 50 Jahre, das ist schon ein Wert. Das war auch eine sehr kompakte Feier, ziemlich ab vom Schuss, muss man sagen, in Köln. Bescheiden für den Anlass, das kann man schon machen.
Gemeldet wurde, dass auch Julian Niederrümelin ein paar Worte gesagt haben soll, der frühere Kulturstaatsminister im Kanzleramt. Also da wundere ich mich jetzt, weil es ja ein Vertreter der, dann kann man ja doch sagen, Regierung war, der jetzt bei den politischen Magazinen als Jubilar auftritt. Welche Rolle hat er?
Er hat auch so ein bisschen Insights gegeben, unter anderem, dass er auch damals beobachtet hat, dass Leute, die im Fachgespräch hinter den Kulissen noch A gesagt haben, dann vor der Kamera B gesagt haben, weil das dann Parteilinie war. Also er hat schon ein bisschen Einblick gegeben. Er hat aber auch einfach ein bisschen seziert, nämlich wie sich die politische Auseinandersetzung in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, muss man ja bei Monitor sagen, verändert hat. Also vor allen Dingen das Internet, das da aufgekommen ist, Social Media, das da aufgekommen ist, dass die Aufmerksamkeit wegzieht von den Massenmedien. Auch Monitor schauen ja deutlich weniger Menschen als früher noch.
Es gibt auch mehr Fernsehprogramme, muss man einfach sagen.
Ja, das kommt noch dazu, das verstärkt das Ganze. Und diese Parzellierung der Interessen, da müssten, sagte Niederrümelin, investigative Journalisten eigentlich gut dagegenhalten.
Es geht tatsächlich um die Frage, wer gestaltet was, in welchem Rahmen, wer ist für was verantwortlich, was ist überhaupt Citoyenneté? Rousseau, der Säulenheilige der Französischen Revolution, Citoyen. Der Citoyen zeichnet sich dadurch aus, dass er seine Individualinteressen zurückstellt und einmal politisch urteilt, orientiert am Gemeinwohl, Gemeinwille. Ja. Ohne das geht es nicht. Und deswegen bin ich gern gekommen, auch um ein bisschen zu ermuntern und zu sagen, das muss unbedingt die nächsten 50 Jahre so weitergehen.
Aber das Problem, wenn ich das immer so richtig höre in öffentlichen Diskussionsveranstaltungen, wenn Vertreter von den Politmagazinen über ihre jetzige Arbeit im Verhältnis zu den Ausgaben der letzten Jahrzehnte berichten, dass sich kaum jemand wirklich an einer Diskussion beteiligt. Kein Interview von Politikern ist oft zu hören. Da müssen Magazine ja schon mehr oder weniger inflationär diese Floskel verwenden.
Ja, darüber habe ich mich auch mit Georg Restle unterhalten, der jetzt Monitor leitet, früher Korrespondent in Moskau war und davor wiederum schon bei Monitor gearbeitet hat, so in der zweiten und dritten Reihe, jetzt also Redaktionsleiter. Und ich habe ihn gefragt, ob ihn das nicht eigentlich nervt, dass sie immer sagen müssen, kein Interview. Und wie lange das eigentlich schon so ist.
Als die Politik sich begonnen hat zu professionalisieren, als Politik zum PR-Betrieb geworden ist auch, führte das dazu, dass man versucht hat, eigene Botschaften auf eigenen Kanälen oder in den Foren unterzubringen, in denen man meinte, man könnte das, ohne dabei unterbrochen zu werden, ohne in einen Kontext gestellt zu werden. Wir sind nicht darauf angewiesen, vorgefertigte Statements uns abzuholen. Deswegen nervt es uns eigentlich gar nicht. Wir sehen nur die Sorge, dass Politik und Politiker sich dem kritischen Diskurs, den wir brauchen, den wir anstoßen wollen, nicht mehr stellen wollen. Und vielleicht sollte die Politik sich überlegen, ob es nicht doch mehr Sinn macht, sich einem kritischen Magazin, den Fragen des kritischen Politikmagazins zu stellen, anstatt in ermüdenden Talkshows die immer gleichen Statements abzugeben.
Aber man muss es erstmal machen, um Transparenz zu erzeugen, damit die Zuschauer nicht denken, die Politmagazine sind irgendwie doof oder nicht in der Lage zu recherchieren. Hier eindeutig zu belegen, wer verweigert hier und warum. Gibt es da eine Lösung?
Ja, also nicht wirklich. Also zum einen, wie Restle schon sagt, die können ganz gut auch ohne die Statements leben. Das heißt, mit dem kein Interview machen sie einen Haken dran, so wie du manchmal, wenn du ARD-Vertreter hier anfragst und keine Antwort bekommst. Ich habe mit ihm so ein bisschen darüber gesprochen, ob nicht eine Formatänderung inzwischen auch zeitgemäß wäre, also vielleicht ein Beitrag weniger in der Sendung, dafür ein Talk im Studio, was den Charme hätte, dass ein Politiker sich sicher sein könnte, nicht aus dem Zusammenhang gerissen zu werden, was ja immer der Vorwurf dann auch häufig ist. Und das funktioniert natürlich auch nur, wenn die Leute sich öffnen, aber inzwischen ist offensichtlich in Mode, Angst vor der Konfrontation zu haben.
50 Jahre Monitor. Das ist eine gute Zäsur, auch um vielleicht nochmal ein bisschen neue Energie zu schöpfen und neu nachzudenken. Wie geht's weiter?
Ja, also jetzt kommt ja das, also demnächst kommt das Jugendportal von ARD und ZDF und da finde ich interessant, Monitor hatte als, wenn ich das richtig weiß, als einziges Politmagazin mal einen jungen Ableger, ist gar nicht so lange her. Da wurde getestet mit einigen Folgen ein Format, das nannte sich Echtzeit, also ein politisches Magazin für junge Erwachsene. Es ging etwa um das Freiwillige Soziale Jahr, das eingeführt wurde, also die Abschaffung der Wehrpflicht oder Probleme am Ausbildungsmarkt. Aber da sagt Restle, nee, also ein Konzept dafür, für den Jugendkanal ist erstmal nicht zu erwarten. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade.
Klingt doch aber wie gerufen, oder?
Ja, aber mit so einer Wiederbelebung ist irgendwie nicht zu rechnen. Aber hören wir vielleicht zum Schluss noch Frank Markus Barwasser, also Erwin Pelzig in der Figur, der da aufgetreten ist. Das war tatsächlich ziemlich witzig. Und er hat in Köln ein paar eigene Wünsche für Monitor mitgebracht.
Also jetzt muss man sagen, das ist ein Satiriker, der aber auch als Journalist geführt wird, habe ich nachgelesen.
Ja, und das passt auch ganz gut. Also er hat eigene Wünsche und Fragen mitgebracht an Monitor, aber auch an die ARD. Und sein Credo ist, Journalisten sollten eigentlich gar nicht so viel antworten, sondern mehr Fragen stellen.
Von der Veranstaltung 50 Jahre Monitor.
Ich würde zum Beispiel sehr gern mal wissen, warum mir jedes Jahr am tränenreichen, verflammten 11. September kein Mensch erklären kann, wo genau, aber bitte ganz genau, die inzwischen weitaus mehr als 4.000 Milliarden Dollar geblieben sind, die allein der Irakkrieg bis jetzt gekostet hat, weil das Geld muss ja irgendwo sein, weil es irgendwer haben tut und auf den großen Straßenstrich der Weltfinanzen schickt. Und ich möchte wissen, warum wir bei superreichen Russen immer von Oligarchen sprechen und bei superreichen Deutschen von Leistungsträgern, ja? Und ich möchte wissen, warum es im deutschen Fernsehen, in der ARD, am Abend, kurz vor 8 vor der Tagesschau, nicht eine kleine eigene Sendung gibt, zum Beispiel für die Menschen mit Burnout-Problemen oder für die Alkoholiker oder von mir aus für die 20 Millionen Raucher, eine kleine eigene Sendung, dass man ihnen kurz vor 8 vor der Tagesschau ein paar Minuten hilft, von der Sucht loszukommen. Ich möchte dir mal wissen, warum ich mir wegen der gerade mal 4 oder 5 Millionen Aktien-Direktbesitzer jeden Abend vor der Tagesschau und in den Nachrichten und im Radio jede Stunde rauf und runter irgendeinen Scheißdreck vom DAX erzählen lassen muss. Zum Schluss noch, ich habe keine Angst vor der Angst. Nee, wissen Sie, weil Angst ist gar nicht so schlecht. Angst ist eigentlich was sehr Gutes. Angst hat uns immer gezwungen, uns zu bewegen, uns neu zu erfinden, was zu wahren. Ich möchte mal so sagen zum Schluss. Nur wer die Hosen voll hat, sucht den frischen Wind. Dankeschön.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und gleich mit einem Bericht aus den USA über ein Treffen investigativer Reporter und Journalisten überhaupt. Sie werden wieder über Twitter bedient mit dem ein oder anderen Link. Auch die eine oder andere Meinung können wir hier vermelden. Robin Dabas schreibt übrigens zur Günther Jauch-Personalie. Meine Idee ist die Sportschau 21.45 Uhr aus dem Dritten ins Erste und dann die Tagesthemen pünktlich um 22.15 Uhr. Ich hoffe, im Norddeutschen Rundfunk hört man jetzt zu oder in der ARD-Programmdirektion in München. Aber zurück von Monitor, des deutschen Horts des Investigativjournalismus vielleicht, jetzt in die USA. Einmal im Jahr veranstaltet dort die Organisation Investigative Reporters and Editors eine Konferenz, auf der sich die wichtigsten und einflussreichsten Enthüllungsjournalisten des Landes treffen. In Panels und bei Networking-Events spricht man darüber, welche Themen im Land momentan besonders brisant sind und darüber, wie sich der Investigativjournalismus verändert. Für uns beobachtet Janosch Delke die Konferenz. Ich fragte ihn vor der Sendung in einer Konferenzpause, was denn die großen Themen des Investigativjournalismus auf der IRE in diesem Jahr seien.
Also eins der ganz großen zentralen Themen, um die es in diesem Jahr geht, das sind die Unruhen in Ferguson und Baltimore und vor allem die Frage, wie darüber berichtet wurde. Ich habe mich darüber mit Jeremy Kohler unterhalten. Kohler ist Investigativjournalist und er arbeitet seit 17 Jahren als Reporter beim St. Louis Dispatch. Das ist die Tageszeitung in St. Louis. Das heißt also genau dem Landkreis im Bundesstaat Missouri, in dem auch die Stadt Ferguson liegt. Wir erinnern uns, Ferguson war im vergangenen August weltweit in den Schlagzeilen, nachdem ein 18-jähriger Schwarzer erschossen wurde von einem weißen Polizisten und Unruhen in der ganzen Stadt ausgebrochen sind. Und Kohler hat mir erzählt, dass er selbst nur rund 3 Kilometer von Ferguson entfernt wohnt. Da habe ich ihn gefragt, inwieweit sich jetzt seine Arbeit für ihn als Lokalreporter dort auch verändert hat.
We have a team of reporters that's working on nothing but these types of stories right now. And it's as a result of Ferguson and the issues that were illuminated afterward.
Ja, sie haben mittlerweile ein ganzes Team von Reportern aufgestellt, sagt Kohler, die sich ausschließlich mit dem Thema Polizeigewalt beschäftigen. Und er sagt, eine weitere Lehre, die sie aus Ferguson gezogen haben, ist, dass sie auch die Art und Weise verändert haben, wie sie recherchieren und wie sie berichten.
I think we've really started to pay attention to what's happening at the very basic interaction between people on the street and the police a lot more than we ever did. And I think that that's changed our focus in how we cover policing.
Mittlerweile wird beim St. Louis Post-Dispatch zum Beispiel viel mehr darauf geachtet, wie die Polizei mit der Bevölkerung umgeht.
Aber nun ist das ja bei Ferguson ja kein Einzelfall leider. Im April diesen Jahres hielten ja auch tagelang Proteste die Stadt Baltimore im Atem, nachdem ein 25-Jähriger von einem Polizisten erschossen wurde. Ist das ein generelles Thema auf der Konferenz?
Ja, das ist ein generelles Thema und ich würde sagen, es ist auch ein sehr großes und zentrales Thema hier. Ich habe darüber gesprochen mit Nicole Hannah-Jones. Das ist eine Reporterin, die seit vielen, vielen Jahren als Investigativjournalistin zu dem Thema recherchiert. Sie war lange Reporterin bei der Rechercheplattform ProPublica und jetzt seit einigen Monaten ist sie Reporterin beim Magazin der New York Times. Und was sie mir gesagt hat, ist, dass sie es momentan als die größte Herausforderung sieht, diese Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten, die das Thema jetzt gerade in den Medien hat.
So I think some of the challenges are, how do we keep the story going? What's been interesting is everyone is talking about policing in black communities, but these types of issues have been happening in black communities forever, and they have been largely ignored. So how do we continue to cover them? How do we get beyond just saying that this is an issue of police brutality and talk more about the structural issues that are leading up to it?
Ja, also was Nicole Hannah-Jones vom New York Times Magazine sagt, ist, dass die Probleme, die diesen Unruhen hier im Land zugrunde liegen, schon sehr lange existieren. Also unter anderem die schlechte Behandlung von vielen Schwarzen durch die Polizei in den USA. Aber lange wurde darüber einfach nicht berichtet. Und Hannah-Jones sagt, dass man auch andere Phänomene im Land untersuchen muss, um eben das zu verstehen. Ein ganz gutes Beispiel für eine solche Geschichte ist ein langer Artikel, den sie selbst veröffentlicht hat, damals noch bei ProPublica. Der Titel der Geschichte war Segregation Now. Dafür hat sie ein Jahr lang in einem Schulbezirk in Alabama recherchiert. Und diese Geschichte zeigt, wie es für viele junge Schwarze in den USA immer schwieriger wird, den sozialen Aufstieg zu schaffen.
So I kind of am constantly looking at different ways to write about racial segregation and school segregation. To me, those are the core issues. It is the broader structural inequalities and not saying, are these cops bad or good?
Man muss sich also anschauen, wie beispielsweise das Schulsystem im Land Auswirkungen auf die Chancenungleichheit hat, sagt sie. Und durch solche Recherchen ist es dann auch möglich zu zeigen, welche strukturelle Ungleichheit in den USA existiert.
Beschäftigt man sich eigentlich auch mit den Techniken des Investigativjournalismus? Also wie man zum Beispiel effizient recherchiert oder vielleicht unentdeckt angesichts immer stärkerer Überwachung?
Das tut man mit Sicherheit. Es war auch Seymour Hersh, war tatsächlich selber hier, der ja als Investigativjournalist gerade im Gespräch war. Und
ja, wegen der Tötung von Osama Bin Laden.
Ganz genau. Und er hat auf einem Panel eben zu seinen Arbeitstechniken Auskunft gegeben. Es war jetzt nicht so viel. Er sagt selber, ich kann das jetzt nicht wortwörtlich zitieren, aber er sagte, er ist sowas wie ein Relikt, ein Dinosaurier. Er hat selber kein Facebook, kein Twitter und so weiter. Deshalb hat er, glaube ich, viele der Diskussionen auch gar nicht so mitbekommen. Aber er hält an seinem Standpunkt fest, dass seine Recherchen zu der Tötung von Osama Bin Laden korrekt sind und dass da einiges zu dem Zeitpunkt bewusst falsch berichtet wurde.
Aber das ist ja interessant, also dass ein so gestandener Journalist auf, ich sag mal, moderne Hilfsmittel verzichtet. War dennoch Datenjournalismus überhaupt ein Thema?
Also Datenjournalismus ist ein Thema, jetzt wahrscheinlich nicht für Seymour Hersh oder nicht so direkt, aber für alle anderen Journalisten, die hier sind. Also diese Rolle, die jetzt Daten für den Investigativjournalismus spielen, das ist nach wie vor etwas, worüber man sich quasi ständig unterhält. Und oft fällt es Außenstehenden ja erstmal schwer, sich unter dem Begriff Datenjournalismus was vorzustellen. Also es geht da nicht primär darum, Daten in Schaubildern aufzubereiten oder darzustellen, sondern vielmehr meint Datenjournalismus, dass Journalisten diese riesigen Datenberge, die wir in diesem Zeitalter haben, also sagen wir zum Beispiel den Mietspiegel eines bestimmten Stadtteils oder sonst was, durchforsten, und sobald Journalisten in diesen Datenmengen Unregelmäßigkeiten finden, schauen sie genauer hin, verfolgen diese Spuren weiter und finden dann eben manchmal Geschichten, von denen sie sonst so nie erfahren hätten. Und ein ganz gutes Beispiel dafür ist eine Geschichte, die hier in den USA im Miami Herald umgesetzt wurde. Das ist eine Serie, die hieß Innocence Lost. Und zwar war den Reportern dort aufgefallen, dass sie immer wieder über den Tod von Kindern berichten mussten, obwohl diese Kinder bereits in einem staatlichen Programm für Kinder in Problemfamilien betreut wurden, das sie eigentlich schützen sollte. Und dann wollten sie genauer wissen, was da dahinter steckt.
For our series, the data was crucial, because if you are trying to show that a state policy was dangerous to children, you have to prove it. And the way that we proved it was we took the state's own statistics.
Das ist Carol Marvin Miller, sie ist Investigativreporterin bei Miami Herald und war unter anderem für die Serie verantwortlich. Insgesamt 3-mal musste die Zeitung vor Gericht ziehen, hat sie mir erzählt, bis der Staat Florida dann die Daten über die Todesfälle der Kinder herausgerückt hat. Und Carol Marvin Miller sagt, dass sie ohne diese Daten die Investigation so gar nicht hätten durchführen können.
Now we could have said that, but without the statistics to back it up, it would not have been effective.
Das heißt, sie hätten zwar über die Einzelfälle der gestorbenen Kinder berichten können, aber ohne die Daten wäre das tatsächliche Ausmaß nicht klar geworden.
The data are the bones that hold these stories together. They are important because they provide the structure, they prove your thesis. But without the narrative, without the individual stories, you don't have the skin and the muscle and the connective tissue.
Die Daten, sagt Carol Marvin Miller vom Miami Herald, sind quasi sowas wie das Rückgrat, auf der ihre investigative Serie aufgebaut hat. Und in einem zweiten Schritt haben sie dann persönliche Geschichten gesucht und diese Geschichten erzählt, und diese Geschichten haben dann klar gemacht, welche Schicksale, welche persönlichen Schicksale hinter den Daten stecken.
I'm an investigative reporter from Costa Rica.
Ja, und über die Vorteile von Datenjournalismus habe ich mich auch mit Jana Sanini unterhalten. Sanini stammt aus Costa Rica ursprünglich und man kann sagen, dass sie wohl eine der bekanntesten Datenjournalistinnen weltweit ist. Sie hat jahrzehntelang als Investigativjournalistin gearbeitet, hat zahlreiche Skandale aufgedeckt, hat Politiker zu Fall gebracht, wurde quasi mit allen wichtigen Journalistenpreisen ausgezeichnet, die es in Lateinamerika gibt, und mittlerweile ist sie Professorin für Datenjournalismus an der Columbia University, einer der wichtigsten Journalistenschulen hier in den USA.
The greatest advantage is that you can actually tell stories that you couldn't tell before. I mean, in the past you couldn't interview 8 million people, but now you can basically ask questions or interrogate a data set in less than 1 minute.
Ja, und ich finde, damit fasst sie ganz gut zusammen, welche Möglichkeiten der Datenjournalismus uns Reportern bietet. Früher wäre es schlichtweg unmöglich gewesen, an bestimmte Informationen zu kommen und bestimmte Dinge zu entdecken, weil man dafür Millionen von Menschen hätte interviewen müssen. Und heute geht das dank der Daten innerhalb von Minuten, also zumindest wenn man weiß, wie man mit diesen Datenbergen umzugehen hat.
I would say that data is like a compass that guides you. It's a complement that of course do not replace the, you know, traditional standards of investigative journalism, but it empowers the way we do reporting and find stories.
Sie sagt, man kann sich die Daten quasi so vorstellen wie einen Kompass, der einem bei der Recherche leitet. Die traditionelle Form der Reporterarbeit bleibt weiter erhalten. Das heißt also weiter Akten beschaffen, das heißt sich mit Informanten treffen etc. pp. Aber Datenjournalismus hilft, innerhalb von den Datenbergen Abweichungen zu finden. Und diese Abweichungen können Investigativjournalisten dann dabei helfen, Geschichten zu finden, auf die sie sonst niemals gestoßen wären.
The future could be like expanding this set of mine and these tools to all the fields in journalism, not only investigative journalism, because actually working with data, you can tell stories on any subject and it works for, you know, entertainment, culture, anything.
Also Janina Sanini sagt, dass Datenjournalismus in der Zukunft für alle Ressorts im Journalismus wichtig werden könnte, nicht nur im Investigativjournalismus, sondern auch in anderen Feldern, in der Kulturberichterstattung zum Beispiel.
Eine Sache, die mich immer wieder beschäftigt, ist, normalerweise bringt man Investigativjournalismus mit Printmedien oder mit Fernsehen zusammen. Spielt überhaupt auch in der Diskussion das Radio eine Rolle? Also, weil Radio ist ja, oder Audio, sehr flüchtig und wird auch nicht so gut gefunden, zum Beispiel im Netz, wie Texte und Bilder.
Ja, Radio spielt eine Rolle und wenn man sich hier so umhört, dann tatsächlich eine große. Ein Riesenerfolg aus dem letzten Jahr, den man auch in Deutschland ganz gut kennt, war der Podcast Serial. Das war eine 12-teilige Serie und darin hat eine Investigativreporterin hier in den USA einen Mordfall wieder aufgerollt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob Serial ein Einzelfall ist oder ob es tatsächlich sowas wie ein Symptom ist für einen neuen investigativen Journalismus, der jetzt in Podcasts stattfindet. Und ich habe mich darüber mit Bob Saladay unterhalten. Bob Saladay ist leitender Redakteur bei der Rechercheinstitution Center for Investigative Reporting. Und als solcher ist er unter anderem verantwortlich für Reveal, ein Podcast, der sich ganz speziell investigativen Recherchen widmet.
In the US, 114 million people download podcasts. The success of Serial and just podcasting in general has taken off. There's a hunger for it.
Also laut Bob Saladay hat das Zeitalter der Podcasts gerade erst begonnen.
The only danger with investigative reporting and podcasting and radio is you worry about impact and how people are sharing and why they're sharing your story. So with Serial, with other things, people share the story because it's a great story they want to listen to. But the news value itself often, you know, when you're on the radio, can get lost.
Bob Saladay sagt, das Einzige, was ihm im Moment Kopfzerbrechen bereitet, ist die Frage, wie die Menschen investigative Audiogeschichten im Internet und auf Social Media posten und teilen. Und damit spielt er auf etwas an. Also hier in den USA gibt es so ein geflügeltes Wort unter Radiomachern und das heißt, Radio doesn't go viral. Also Radiogeschichten werden einfach bei Weitem nicht so oft auf Facebook, Twitter und in anderen sozialen Netzwerken geteilt, wie Videos zum Beispiel oder auch Artikel. Und gleichzeitig ist es für investigativen Journalismus vor allem natürlich immer wichtiger, auch diese Plattformen zu erreichen, auf diesen Plattformen stattzufinden und so ein möglichst großes Publikum zu erreichen.
If you have a text story, it's very easy to pull something out of that and share it. But on radio, the only thing you can do is say, hey, listen to this 18-minute piece. So it's very, we are grappling with like, how do you have a real impact, change laws, get things fixed with podcasts and radio, because I think people still view it as entertainment and not news.
Das sei jetzt also die große Herausforderung im Moment, sagt Bob Saladay von Reveal beim Center for Investigative Reporting. Es geht darum, Wege zu finden, wie der Einfluss von Podcasts als Plattform für Investigativjournalismus noch größer werden kann. Und wenn man sich anschaut, wie unglaublich erfolgreich Podcasts, vor allem Serial, hier im letzten Jahr geworden sind, bin ich relativ zuversichtlich.
So zumindest Janosch Stelke. Er ist zurzeit in Philadelphia bei der IRE-Konferenz der Organisation Investigative Reporters and Editors. Vielen Dank für diesen zusammenfassenden Bericht und noch einen guten Verlauf.
Vielen Dank und viele Grüße nach Potsdam.
Per Twitter meldet Mark Sackharberg. Zu Polizeigewalt und Journalismus fällt mir ein. G7-Demo und G7 als Hashtag. Da gibt es auch Fotos bei Twitter, dass es da auch nicht so ganz regulär zugeht. Dafür wird es dann sicherlich auch Formen der Beschwerde geben, so wie es ja auch über mediale Berichterstattung Beschwerden gab beim Deutschen Presserat, als die German Wings Maschine am 24. März in diesem Jahr abgestürzt ist. Wie Sie sich vielleicht erinnern, war also die Empörung doch sehr stark über die teilweise sehr offensive Berichterstattung von verschiedenen Medien. Es gab sogar dann Rechtfertigungstexte von der Bild-Zeitung und der FAZ. Ein Kollege von Z Online hat sich sogar selbst angezeigt beim Deutschen Presserat, weil er für die Namensnennung, für die vollständige Namensnennung des Co-Piloten war. Ich fragte Lutz Tillmanns, er ist Geschäftsführer eben dieses Deutschen Presserats, ein Selbstkontrollgremium für Print und Online, wie denn überhaupt das Prozedere in dieser Woche bei der Beschwerdebeurteilung ablief.
Ja, nun muss man sich das so vorstellen, dass die einzelnen Beschwerden, mit denen wir es hier zu tun hatten, in Beschwerdeausschüssen, also einem Kommissionen dieses gesamten Gremiums debattiert werden. Das sind zwei Beschwerdeausschüsse mit insgesamt 8 Mitgliedern. Und wir hatten in der Tat ein ungewöhnlich hohes Beschwerdeaufkommen jetzt im Nachgang zu der Flugkatastrophe. 430 Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer haben sich beim Presserat gemeldet. 350 haben wir den Ausschüssen vorgetragen und das ist dann in 50 einzelnen Beschwerdeverfahren behandelt worden. Wesentlich war einerseits die Frage, durfte der Pilot, der Co-Pilot benannt werden, mit Namen benannt werden, mit Bild veröffentlicht werden und vor allen Dingen auch, wie ist das gestellt mit den Berichterstattungen über Opfer, über die Angehörigen von Opfer. Da ist der Presserat sehr kritisch gewesen.
Im Pressekodex heißt es ja unter Ziffer 8, bei einer identifizierenden Berichterstattung muss das Informationsinteresse der Öffentlichkeit die schutzwürdigen Interessen von Betroffenen überwiegen. Wie gewichtet man so etwas, zum Beispiel bei der Entscheidung, den Namen des Co-Piloten vollständig nennen zu dürfen oder nicht?
Da spielt natürlich die Prominenz, der Anlass der Berichterstattung eine Rolle. Ein Ereignis wie dieses mit weltweiter Beobachtung, mit schockierenden Folgen ist ein sehr prominentes Ereignis. Dann spielt eine Rolle, ob die Betroffenen etwa schon prominent waren vorher oder weniger oder nicht. Wie sieht es aus mit Beschuldigten? Nennt dann etwa die Polizei oder Staatsanwaltschaft die Namen? Das ist ja hier passiert bei dem Co-Piloten 2 Tage nach dem Absturz durch die französische Staatsanwaltschaft. Das war auch für uns ein wichtiges Indiz. Und dann unabhängig davon natürlich auch, wie sieht es aus jenseits der Namensnennung und der Bildveröffentlichung mit weiteren Detailangaben, etwa über familiäre Hintergründe, das ist immer sehr problematisch, oder etwa Krankenakte und so weiter. Das sind dann intime Daten oft, die sind unzulässig zu berichten.
Nun sind Sie ja nicht verantwortlich für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber es gab zum Beispiel beim RBB die Anweisung, den Namen des Piloten nur abzukürzen mit seinem Nachnamen, eben weil man auch sich Gedanken machte um die Angehörigen, die Überlebenden praktisch, weil der Betroffene ist ja tot und kann für sich im Prinzip ja nicht so etwas wie ein Persönlichkeitsrecht geltend machen. Aber die Angehörigen sind ja betroffen, weil sie identifizierbar möglicherweise sind durch den Nachnamen. Sie haben sich nun in Ihrer Entscheidung dafür ausgesprochen, den Namen vollständig nennen zu können. Was war letzten Endes der entscheidende Grund, es zu tun oder diese Beschwerden dann sozusagen abzuweisen, die Sie bekommen haben?
Ja, ich möchte vorwegschicken, also wenn Redaktionen da Zurückhaltung praktizieren, ist das in jedem Fall sinnvoll und zu unterstützen und auch aus ethischen Erwägungen heraus zu befürworten. Wir haben ja zu klären, ob denn eine Benennung etwa einen Kodexverstoß, also ob das eben schlecht gelaufen ist dabei. Wir haben uns aber hier in dem Zusammenhang davon tragen lassen, dass es eben ein wirklich weltweites Ereignis ist von hoher Prominenz und dass da auch ein Interesse naturgemäß an dem Verantwortlichen für diesen Absturz da ist. Die Staatsanwaltschaft hat das benannt. Der Name durfte deshalb veröffentlicht werden. Das ist damit noch nicht gesagt, dass es gut war, dass man ihn veröffentlicht, aber er durfte veröffentlicht werden. Das ist also kodexkonform. Und wir haben dann selbstverständlich damit auch gleichzeitig zu gewärtigen, dass damit Eltern betroffen sind. Das ist so. Und das ist auch eine Einwirkung, aber die ist dann letztlich doch im Abgleich zwischen dem öffentlichen Interesse und dem Persönlichkeitsschutz nachrangiger. Was nicht heißt, dass das komplette Familienleben damit der Öffentlichkeit zugänglich ist. Wir haben zum Beispiel diverse einzelne Vorgänge hier zu bewerten gehabt. Da wurde etwa das Haus der Eltern vorgestellt. Da wurden also Freunde der Eltern interviewt und beziehungsweise ohne Interview eben veröffentlicht. Da spricht der Pressekodex, setzt er klar einen Riegel vor.
Wie war es zum Beispiel mit der Veröffentlichung eines falschen Fotos? Also da wurde ja ein völlig anderer Mensch identifizierbar gemacht mit dem Co-Piloten und hatte dann ja im Prinzip auch unter der Berichterstattung zu leiden.
Ja, das habe ich auch in Erinnerung. Das war interessanterweise hier in Deutschland, bei uns beim Deutschen Presserat, kein Thema. Da gab es keine Beschwerde von den ganzen 430. Die hatten aber die Kollegen beim Österreichischen Presserat interessanterweise. Und die haben damals da, also vor 2 Wochen, auch eine Rüge zu ausgesprochen. Ich denke, das wäre sicherlich in Deutschland auch so gelaufen. Aber wir hatten den Fall nun gerade nicht vorliegen.
Aber Sie hatten den Fall vorliegen der Bildkolumne von Franz Josef Wagner, die wegen Pietätlosigkeit viel Kritik auslöste. Mhm. Wie haben Sie da entschieden?
Ja, in der Tat sind da 31 einzelne Beschwerden eingegangen. Dafür war nun ausschlaggebend, dass darin keine Äußerungen enthalten sind, die nun den Pressekodex explizit verletzt hätten. Das ist eine Frage hier des guten und vielleicht auch des schlechten Geschmacks, die bewertet der Presserat nicht. Es war jedenfalls kein Kodexverstoß. Wir haben die also deshalb zurückgewiesen.
Vielleicht, weil das dann auch möglicherweise Signalwirkung hat. Nennen Sie ruhig die schwarzen Schafe an dieser Stelle.
Wir haben in dem gesamten Komplex der Berichterstattung zur Flugzeugkatastrophe haben wir 2 Rügen ausgesprochen. Es ging beide Male um Angehörige. Das war einmal gegenüber der Bild-Zeitung, Bild, Print und Online einerseits und gegenüber der Rheinischen Post. Darüber hinaus gab es weitere 6 Missbilligungen. Das ist so das zweitschärfste Mittel und die Sanktionen, die wir haben und weitere 8 Hinweise und der Rest der Beschwerden war deshalb denn unbegründet.
Wie ist Ihre Erfahrung? Sind Redaktionen einsichtig?
Redaktionen sind großenteils einsichtig, natürlich nicht alle, und es ist selbstverständlich auch frei, da dem Presserat gegenüber Kritik zu äußern. Das passiert ja hin und wieder. Aber wenn es eine Rüge des Presserats gibt, dann ist das gute Praxis, dass die auch veröffentlicht wird. Und ich meine mit guter Praxis auch eine Verpflichtung, dieses zu machen. Dazu haben sich die deutschen Verlage ganz großenteils eben schriftlich gegenüber dem Presserat verpflichtet, auch schriftlich verpflichtet dazu.
Aber es gibt auch so Stimmen aus der Bild-Zeitung, dass man sagt, wenn man eine so große Auflage hat wie die Bild-Zeitung, ist ja klar, dass man zur meistgerügten Zeitung Deutschlands gehört. Das klingt nicht nach Einsicht.
Die Bild-Zeitung hat verschiedentlich da auch öffentlich Zustellung genommen und hat die Sprüche des Presserats kritisiert. Das ist ihr gutes Recht. Sie äußert da ja auch ihre publizistische Meinung zu. Dem müssen wir auch im Rahmen eines publizistischen Meinungskampfes auch standhalten. Das gehört zur Praxis. Kritik und Gegenkritik sind ja durchaus öffentlich. Und da wird sich schon der Leser und die Leserin seine eigene Meinung dazu bilden können.
Meint Lutz Tillmanns, er ist Geschäftsführer des Deutschen Presserates. Ich bedanke mich für diesen Einblick in Ihre Tätigkeit.
Dankeschön, Herr Wagner.
Radio 1.
Damit herzlich willkommen im Podcast Bonustrack. Sie hören hier einen Ausschnitt aus der Medienmagazinsendung vom 12. Juni 2010, also vor 5 Jahren. Da war es noch so, dass Jauch bekannt gegeben hatte, den Sonntagabend-Talk im Ersten zu moderieren. Hören Sie ein Interview mit dem Intendanten des Norddeutschen Rundfunks, Lutz Marmor. An dieser Stelle blenden wir vielleicht mal zurück ins Jahr 2006, in den Juni.
Der Medienmann der Woche.
Auf einen Sendeplatz zu gehen, der wirklich zu den stärksten der ARD gehört, ist immer eine Herausforderung. Und es ist mit Abstand der schönste Platz, den man im deutschen Fernsehen haben kann.
Das kommt einem ja vor wie ein Déjà-vu. Am Telefon der Intendant des Norddeutschen Rundfunks, Lutz Marmor. Sie waren mit Ihrer Kollegin, Herr Marmor, WDR-Intendantin Monika Piel, gemeinsam in Verhandlungen mit Günter Jauch.
Ja, Volker Herres, der ARD-Programmdirektor, war auch dabei.
Aber Sie können ganz genau einschätzen, was unterscheidet die Situation 2006 von der 2010?
Ja, ob ich das so genau einschätzen kann, weiß ich nicht, weil ich damals die Verhandlungen nicht geführt habe. Ich bin einfach sehr zufrieden, dass das jetzt zu klappen scheint. Auch da sind ja noch die Gremien, die zu befassen sind, aber da bin ich optimistisch. Und wir haben jetzt ein Gesamtpaket geschnürt, das, glaube ich, insgesamt stimmt. Für mich persönlich ist auch sehr wichtig, dass wir eine einheitliche Anfangszeit der Tagesthemen im Zuge dieses Paketes erreicht haben. Und wir haben eine wirklich prominente Verstärkung auch zu uns geholt. Und ich glaube und hoffe auch, dass wir mit Anne Will und Frank Plasberg, die ich auch beide sehr schätze, auch mit ihren Sendungen sehr schätze, dass wir da auch in der Woche dann sehr gut weiterarbeiten können.
Weswegen ich frage, Herr Marmor, ist ja, es war damals auch sehr optimistisch vor 4 Jahren und dann gab es dann Verwerfungen, sage ich mal, die Günter Jauch in einem Spiegel-Interview so beschrieb. Er sagte, dass die ARD die Zuständigkeit für seine Show den Chefredakteuren habe unterstellen wollen. Damit wäre nach meiner Auffassung die Sendung dem ständigen Risiko ausgesetzt, zum Spielball der politischen Farmlehre innerhalb der ARD zu werden. Konnte ihm da geholfen werden?
Ja, ich glaube, dass er das heute so nicht mehr sieht. Er hat das ja vielleicht auch bei der Sendung Anne Will sehen können. Die war ja auch in der Chefredaktion angesiedelt und ich glaube, diese Befürchtung hat er heute nicht mehr. Das kann er Ihnen aber natürlich besser beantworten als ich. Jedenfalls wäre eine solche Befürchtung auch unbegründet.
War das Abgeben von SternTV eine Bedingung von Ihnen?
Nein, das war keine Bedingung, aber das ist schon hilfreich. Ich glaube, dass Günther ja auch das von sich aus auch sich so vorgenommen hatte. Und das ist auch ein wesentlicher Unterschied zu der damaligen Vereinbarung. Das dient schon der Unterscheidbarkeit und Klarheit. Ich sage das mal ein bisschen überspitzt. Der journalistische Jauch wird dann wirklich ganz bei der ARD sein und der Unterhaltungsjauch eher bei RTL. Das können, glaube ich, die Zuschauerinnen und Zuschauer dann gut unterscheiden.
Das letzte Mal gab es auch Stimmen, Jauch müsse einen Werbestopp einlegen. Das war ja gerade zur Fußball-WM 2006, vor 4 Jahren tatsächlich ein Problem, als Jauch und Völler nicht nur bei RTL Fußball kommentierten, sondern in der Werbepause noch den Regenwald mit einer Bierfirma retten wollten.
Ja, aber Günther Jauch hat von sich aus gesagt, er will halt nur keine Diktate der Sender, das kann ich auch verstehen, aber er hat von sich aus gesagt, dass er sich da bei der Werbung zurückhalten wird und zwar sehr, sehr deutlich. Also das, glaube ich, ist auch noch ein kleines Stück klarer als damals, wobei ich das damals auch so verstanden hatte, dass es von ihm eine solche Zusage gab. Aber das habe ich jetzt auch nicht mehr restlos aufgeklärt. Ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt eher nach vorne schaue und nicht zurück. Ich freue mich, wenn es dann auch jetzt klappen wird. Und die Analyse ist zwar einerseits interessant, aber da bin ich nicht unmittelbar beteiligt gewesen. Deshalb kann ich das auch nur aus einer vergleichbaren Außensicht wie Sie dann beurteilen.
Aber Sie werden sicherlich wissen, ob die sogenannten Gremlins schon informiert sind. Also wie auch im Spiegel 2007 einige Gremienmitglieder die Rundfunkräte bezeichnete.
Also wissen Sie, ich weiß, dass die Rundfunkräte auch souverän sind. Das war ja ein bisschen überspitzt und auch, glaube ich, gar nicht so böse gemeint, sondern das war so ein auch ein bisschen verspielter Begriff. Und natürlich habe ich die Rundfunkräte des NDR kurzfristig informiert, aber die Information ersetzt ja nicht noch die gründliche Beratung, die wird noch erfolgen. Aber da bin ich optimistisch.
Deutet die Kooperation mit dem WDR darauf hin, dass man den Dreijahresvertrag finanziell besser absichern kann, zu zweit?
Nein, das wird eine Gesamtveranstaltung der ARD sein. Aber wir können ja nicht mit 9 Menschen verhandeln. Deshalb haben wir gesagt, wir nehmen mal 2 große Sender, die das in die Hand nehmen. Und dann haben wir dankenswerterweise die Zustimmung aller Intendantinnen und Intendanten in dieser Woche bekommen. Aber es wird eine Gesamtfinanzierung von allen, die allerdings die Voraussetzung hat, dass im Ergebnis das aufwandsneutral sein wird. Denn wir werden das Geld an anderer Stelle im ersten einsparen müssen. Da gibt es sowohl die Zusage von Volker Harris als auch die feste Absicht von uns allen. Denn auch der NDR könnte nicht additiv jetzt Geld auf den Tisch legen und ich vermute mal der RBB beispielsweise auch nicht. Anders kann man, glaube ich, solche Dinge heutzutage in der ARD kaum noch stemmen.
Sparen Sie da beim Tatort am Freitag ein?
Tatort am Freitag ist, glaube ich, eine Wiederholung, oder was?
Genau, aber der Sendeplatz ist ja vielleicht möglicherweise für Anne Will ganz lukrativ?
Nein, also darüber haben wir jetzt wirklich nicht gesprochen. Das wäre ja auch keine Einsparung, sondern da sind andere Dinge, die wir uns überlegen. Aber ich darf auch nochmal sagen, das Ganze ist ja noch ein Vierteljahr, bis es dann wirkt. Und die Zeit werden wir sowohl nutzen, das wird Günther Jauch vor allem natürlich nutzen, dann zu gegebener Zeit das Konzept der Sendung zu entwickeln. Und wir werden alle Fragen, die damit zusammenhängen, also die Programmschemaänderungen, die Finanzierungsfragen, wirklich, das ist genug Zeit, dann auch mit diesem Zeitvorlauf klären. Da ist ja jetzt auch keine Hektik notwendig.
Aber wissen Sie, was das schon für eine Sendung mit Günther Jauch werden soll? Weil Jauch steht ja eher für den sanften Journalismus und auch eher für eine der größten Journalismuspannen, als der sogenannte Medienfälscher Born bei SternTV auf fundene Geschichten platzieren konnte. Also journalistisch hat er sich eigentlich in der letzten Zeit eher, sagen wir mal, im Infotainment-Bereich aufgehalten. Aber Polit-Talk, das ist ja knallhart am Sonntagabend.
Also ich traue ihm mit Sicherheit zu, dass er da eine wirklich sehr, sehr respektable, interessante, spannende Sendung, auch politisch informative Sendung machen wird. Er wird seine eigene Handschrift haben. Das glaube ich, dass man jetzt irgendwelche Pannen von, ich weiß gar nicht, vor wie vielen Jahren, 10 oder mehr Jahren heranzieht. Das kann man machen, muss man aber nicht machen. Ich glaube, jeder kann mal auch einen Fehler machen. Aber so etwas ist ja in einer solchen Art von Sendung sowieso nicht zu befürchten. Ich glaube, dass er als Moderator sehr gut ist. Er geht mit Menschen sehr gut um. Er kann aber auch Menschen etwas entlocken und er hat seinen eigenen Stil. Er ist aber auch jemand, der politisch durchaus nachfragen kann. Und da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Das ist letztlich ja auch eine Vertrauenssache, denn jetzt wäre es noch viel zu früh, ein Detailkonzept zu haben für eine Sendung, die in ein Vierteljahr dann auf Sender gehen soll. Aber das Vertrauen in den Produzenten Günther Jauch, in den Moderator Günther Jauch und auch in den politisch versierten Frager Günther Jauch, das haben wir.
Und wir vom Medienmagazin werden zum gegebenen Zeitpunkt wieder dabei sein. Für die erste Information aus erster Hand bedanke ich mich beim Intendanten des Norddeutschen Rundfunks, Lutz Marmor.
Ja, vielen Dank, Herr Schack.